Das ist ein sehr ergreifendes Kapitel. Also wir sind noch, ich glaube, wir sind noch nicht mit 29 fertig. Wir sind noch in Kapitel 29, Vers 31, ja. Vers 31, als Jahwe sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Gehasst ist hier nicht im emotionalen Sinne zu verstehen, sondern das Wort gehasst kann einfach bedeuten zurückgestellt. Wir haben das mehrmals in der Bibel so, dass, ich glaube, ich habe mir die Stellen aufgeschrieben, 5. Mose 21, Vers 15 zum Beispiel, wollen das kurz lesen, 5. Mose 21, Vers 15. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, so, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste und so weiter. Das heißt, zurückgestellt, eine Frau, die er vorzieht und eine Frau, die er zurückstellt. Der Herr Jesus hat ja auch davon gesprochen, wer nicht hasst sein eigenes Leben und seine Frau und seine Kinder und so weiter im Vergleich zu mir. Das heißt, wer nicht zurückstellt, ja, an zweite Stelle setzt. Hintanstellt. Und hier war Lea die hintangestellt war. Aber Gott macht hier deutlich, wen er erwählt hat, um die Verheißung zu erfüllen. Jedenfalls, es ist ganz klar, wer die meisten Kinder bekommt und mit wem er beginnt. Lea, nicht Rahel. Wie sehr hat doch Lea gelitten. Wie sehr leidet eine Frau, die merkt, dass sie nicht wirklich die Geliebte ihres Mannes ist. Und hier haben wir eine große Tragik von dieser Frau, Lea. Es war schon ein Elend. Es war ein Elend. Gott sieht das Elend der Lea. Gott sieht es. Und wir lesen da, als Jahwe sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, weil Jahwe mein Elend, mein Gebeugtsein, mein Zurückgestelltsein angesehen hat, denn nun wird mein Mann mich lieben. Elend war es wirklich. Da hatte schon sie ihre Augen, die waren schwach und vielleicht hatte sie auch da irgendwelche Probleme, das wissen wir nicht. Jedenfalls war sie nicht attraktiv. Sie war die jüngere Schwester, die immer im Schatten der tollen Rahel stand. Die Rahel war immer im Mittelpunkt gestanden. Und jetzt wurde sie verheiratet und wieder bekommt ihre Schwester die Punkte. Und sie ist die Benachteiligte. Keine Schönheit, kein liebender Vater, kein liebender Ehemann. Gott sieht Leas Not und Lea weiß es, dass Gott es sieht, denn sonst hätte sie ihren Sohn nicht so genannt. Siehe, ein Sohn. Ruben. Und auch im Weiteren merken wir, dass Lea merkt, dass der Herr mit ihr ist. Der Herr hat mein Elend angesehen. Der Herr hat mein Elend angesehen. Lea weiß es, denn nun wird mein Mann mich lieben. Aber Gott sieht ihren Glauben, Gott sieht ihre inneren Werte, Gott sieht ihre innere Schönheit. Jakob sieht nichts davon, gar nichts. Er sieht nur die hübsche Rahel. Man fragt sich, wer hier der Kurzsichtige ist. Ja. Das ist typisch, das ist oft so in der Bibel, so Gott hat auch einen, so eine Art Humor. Ja, es ist ein bitterer Humor hier. Lea irrt, da ist ein großer Irrtum in dieser Aussage, nun wird mein Mann mich lieben. Der große Irrtum von Lea. Die Liebe lässt sich nicht erkaufen, auch nicht durch ein Baby. Ein Baby heilt keine kaputte Beziehung. Manche Frau hat vielleicht schon gedacht, sie kann durch ein Kind den Mann an sich binden. Und sie erreicht höchstens das Pflichtgefühl des Mannes, aber nicht wirklich die Zuneigung des Mannes. Lea will ihren Mann durch Leibesfrucht gewinnen. Aber Gott sagt was anderes. Nicht durch Leibesfrucht gewinnen wir den Mann. Wie gewinnt eine Frau ihren Mann? Nicht durch Leibesfrucht. 1. Petrus. Durch eine andere Frucht. 1. Petrus. Durch Frucht des Geistes. Durch einen Wandel der 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, Vers 1. Durch den Wandel der Frauen, durch eine in Furcht geführte reine Lebensführung, wenn die Männer, hier sind Männer, die nicht gläubig sind, und eine Frau wünscht sich, dass der Mann gläubig wird. Und Petrus gibt den Rat, nicht durch Worte, sondern durch ihren Wandel. Es steht nicht da, dass das hundertprozentig funktionieren wird, es steht nicht da, dass sie ihn gewinnen wird. Aber wenn Männer gewonnen werden, dann durch diesen Wandel ohne Wort. Durch den inneren Schmuck, durch den verborgenen Mensch des Herzens. Mit dem sanften und stillen Geist, der vor Gott von hohem Wert ist. Oh, wie schätzt Gott diesen Wert. Also zurück zu Lea. Der erste Sohn heißt, siehe ein Sohn. Jetzt wird mein Mann, Gott hat mein Elend angesehen, siehe Reuben, siehe ein Sohn, oder siehe der Sohn, Reuben. Ben ist der Sohn. Ja. Und dann, ich suche meine Stelle, dann Vers 33. Sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte, weil Jahwe gehört hat, dass ich gehasst bin, hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Lea betet. Sie klagt ihr Elend an der richtigen Adresse. Weil wenn sie bei Jakob klagt, dann stößt sie nur auf taube Ohren. Zieht er sich noch mehr zurück. Wenn sie bei der Rahel klagt, dann triumphiert diese Frau noch mehr. Aber sie klagt bei Gott. Und Gott bestätigt die Lea. Erhörung, Erhörung heißt der nächste Sohn. Erhörung, Shimeon. Ich höre dich, Lea. Ich antworte dir, Lea. Ich bin da. Du bist geliebt, von mir geliebt. Vers 33. Dann Vers 34, und sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn, und sie sagte, nun diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab sie ihm den Namen Levi, Anschluss, Anschluss. Sie gibt ihre Hoffnung nicht auf, die Liebe ihres Mannes zu gewinnen, wie das so Paulus auch sagt im Korintherbrief, oder? Liebe hofft alles. Liebe hört nicht auf. Sie hört nicht auf. Sie hofft weiter. Aber nicht der Jakob schließt sich der Lea an, sondern Gott sendet den Levi, und der wird später ganz ein wichtiger Mann werden, der Levi. Der wird zuständig für den Anschluss des Volkes Gottes an seinen Gott. Der wird der sein, dem das Priestertum gegeben wird und der Mittler zwischen Gott und Mensch. Ein wichtiger Mann wird ihr hier gegeben. Die ganze Zukunft sieht man hier schon in Lea, der Lea geschenkt, die Zukunft des Volkes Gottes, dass das Volk wieder Anschluss bekommt an Gott. Levi, der war treu, als die anderen untreu waren, oder? 2. Mose, als die Israeliten das goldene Kalb dann angebetet haben. Und dann hat Mose gesagt, her zu dem Herrn, her zu mir, wer zum Herrn sich hält. Und dann sammelten sich die Söhne Levi. Und für das bekommen sie dann das Priestertum. Sie haben das Gericht ausgeführt. Und dann bekamen sie das Priestertum. Obwohl ja der Levi, der Stammvater Levi, nicht von bestem Charakter war, den werden wir noch kennenlernen. Gott hängt auch an seinem Volk, er schließt sich seinem Volk an. Er will nicht, dass das Volk vergeht. Also, Lea schraubt jetzt ihre Ansprüche herunter. Von der Liebe geht es nur mehr zum Anschluss. Oder vorher hat sie von Liebe gesprochen. Jetzt möchte sie nur noch den Anschluss ihres Mannes, dass der Mann sich anschließt. Nicht mal das bekommt sie. Und es geht weiter. Sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte, diesmal will ich Jahwe preisen, eigentlich Jahwe danken. Juda, Dank, Preis und Dank, Juda. Und sie hörte auf zu gebären. Juda, ich will mich nicht auf menschliche Menschen verlassen, sondern einfach auf den Herrn und dem Herrn danken. Diesmal redet sie nicht von ihrem Mann, dass sie den noch gewinnen will. Diesmal ist es wirklich nur mit Gott verbunden. Der Wunsch ist nur noch hier, Gott zu loben, zu danken. Diese Namen sind schon von besonderer Bedeutung, oder? Der Ruben, das Kind Gottes, siehe, der Sohn, von Gott geschenkt. Der Simeon, Gott hört Gebet. Der Levi, der den Anschluss mit dem Volk bringt. Und dann der Juda, durch den dann der eine kommen wird, der sich ein Volk bereitet, das ihn lobt. Der Messias kommt durch Juda, schlussendlich. Sodass Gott sein Lob bekommt. Und dann geht es weiter in Kapitel 30, da heißt es, als Rahel sah, dass sie den Jakob nicht gebar, da beneidete Rahel ihre Schwester und sagte zu Jakob, gib mir Kinder und wenn nicht, so sterbe ich. Rahel, an wen wendest du dich? An Jakob? Soll der Jakob dir Kinder verschaffen? Sie wendet sich nicht an Gott, sie ist ja auffällig, oder? Sie wendet sich gar nicht an Gott. Sie wendet sich an Jakob und verlangt etwas von ihm, was er nicht geben kann. Der arme Mann ist überfordert. Ja.
Eine Frage zu den zu der Berechnung, die Sie am Tag gemacht haben. Da steht ja hier, dass nachdem Lot geboren wird, Jakob nach Hause ziehen möchte. Aber in dieser Zeit hat er jetzt Lea schon 7 Kinder zurückgebracht und sogar dazwischen noch eine Pause gehabt, so wie es jetzt da steht, in Vers 35 hört auf zu gebären, dann kommt es ja eigentlich in 7 Jahren gar nicht hin.
Sie hat 4 Kinder gehabt und dann hat die, wie war das?
Silpa,
dann war die Mägde, oder?
Ja, also dass eben der Jakob nach Hause ziehen möchte, nachdem Josef geboren wird.
Ja.
Und danach nochmal da bleibt. Also dann kommt es ja mit den 7 Jahren vor der Hochzeit bis zu dieser Geburtslosigkeit.
Doch, ich habe es jetzt nicht vor mir. Natürlich haben sich die Mägde, die haben sich überschnitten, das ist klar, oder?
Ja.
Die anderen. Aber was sie von selber geboren hat, das ging hintereinander und dann muss eine gewisse Zeit Pause gewesen sein, bevor sie dann wieder geboren hat. Wir wissen nicht, wie lange die Pause war, aber das kann sein, dass sie gleich wieder schwanger wurde. Also diese 4 hintereinander, das kann sie in weniger als 4 Jahren geschehen sein, oder? Also meine Mutter hat 2 Kinder in einem Jahr geboren. Im Januar und im Dezember. Es gibt schon, oder? Es gibt schon. Aber es ist schon knapp, aber es kann gar nicht anders sein. Denn Josef ist da und dann wendet er sich an den Laban, er möchte jetzt gehen. möchte ziehen. Und dann handelt er noch aus diese 6 Jahre, die restlichen 6 Jahre. Insgesamt waren es 20 Jahre. 7 Jahre hat er für die Rahel gearbeitet, also bleiben jetzt noch 13 Jahre übrig, oder? Und von diesen 13 Jahren haben wir die ersten 7 Jahre, werden die Kinder geboren, und dann bleiben noch 6 Jahre übrig. Es geht gar nicht anders. Wir haben keine andere Möglichkeit. Denn die 6 Jahre, die er dann war, da kamen keine Kinder mehr zur Welt. Also es muss in diesen 7 Jahren müssen alle Kinder geboren worden sein. Ja. Also die Rahel, jetzt gehen wir zurück zur Rahel. Sie wendet sich jetzt nun nicht an Gott, sondern an Jakob. Was treibt sie? Was treibt sie zu diesem Wunsch nach Kindern? Was ist es? Ja. Nicht die Not, sondern der Neid. Sie will nicht die Nebenfrau sein, die geliebte Nebenfrau, sondern sie will die Hauptfrau sein, oder? Die Herrschaft, wie sie haben. Gib mir Kinder. Starkes Verlangen, oder? Starker Wille, starkes Verlangen, aber leider nicht ein Gebet zu Gott, sondern an den Mann, an die falsche Adresse gebetet. Jakob leidet drunter, oder? Ganz sicher leidet er darunter. Er hat sich aber eine Frau gewählt, die sich nicht so recht um Gott kümmert, jedenfalls in dieser Zeit jetzt nicht. Und warum sollte sie jetzt Gott fragen, wenn Jakob sich so eine Frau geholt hat? Er sollte ein bisschen zornig sein über sich selber, er wird aber zornig über sie. Jetzt, wo die Probleme kommen, realisiert er, dass nicht alles so rosig ist, wie er sich das vorgestellt hat mit der Rahel. Aber ein Bruder hat mal gesagt, wer nach dem Zeitgeist heiratet, darf sich nicht wundern, dass der Zeitgeist dann die Familie beherrscht. Nach dem Geist dieser Welt, oder? Wir wollen nicht zu negativ sein mit Jakob, aber es war nicht die beste Wahl, das dürfen wir sagen. Jedenfalls, jetzt hat die Rahel die Lösung. Vielleicht hat sie von der Sarah gehört, von dem Trick mit der Sklavin. Völlig legal, oder? Gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist nicht in Gedanken Gottes, dass sie jetzt einfach die Sklavin dem Mann gibt. Und Jakob spielt mit. Er ist ja gewohnt zu tun, was die Frauen sagen, was die Mama sagt. Er spielt mit. Er steht in einem Dienstverhältnis. Ja. Also, sie gab ihre leibeigene Magd, Bilha, ihm zur Frau. Jakob ging zu ihr ein. Und Bilha wurde schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sagte Rahel: Gott hat mir Recht verschafft. Gott hat mir Recht verschafft. So. Gott hat dir Recht verschafft. Wer hat dir das Recht verschafft? War das Gott, der ihr Recht verschafft hat? Sie selbst hat sich Recht verschafft, mit fleischlichen Mitteln. Gott hat das nicht nötig. Und auch auf meine Stimme gehört, ja gut, das kann sein, dass sie jetzt auch gebetet hat, aber man kann sich täuschen, man kann sich täuschen. Man betet und geht eigene Wege. Da sagt man, Gott hat mein Gebet erhört. Das hatten wir heute schon im Gespräch. Gott hat mir Recht verschafft und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Dan heißt, Gott verschafft Recht, also der Richter oder der Rechtverschaffer. Dan, richten und Recht verschaffen ist das gleiche Wort im Hebräischen. Und dann Vers 7, und Bilha, die leibeigene Magd Rahels, wurde wiederum schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sagte Rahel: Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch obsiegt. Kämpfe Gottes? Kämpfe Gottes? Ich denke, es war ihr eigener Kampf aus Eifersucht und Neid. Sie führt Gott im Mund. Aber nach Gott richten, das liegt ihr nicht so ganz. Später wird sie dann schon lernen zu beten, das stimmt. Sie darf auch wachsen. Aber im Moment nicht. Vers 9. Als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, da nahm sie ihre Magd, die leibeigene Magd Zilpa, und gab sie Jakob zur Frau. Lea macht einen großen Fehler. Und wir haben schon gesprochen, es ist eigentlich unverständlich, dass sie das überhaupt tun durfte. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat man zu der Zeit, nahm man die Sache nicht mehr so ernst. Ich weiß es nicht. Jedenfalls der Druck nach mehr Frucht verführt sie, die weltlichen Methoden anzunehmen. Übrigens, manche Gemeinden machen das heute auch aus Druck vor Frucht. Man möchte Frucht, oder? Dann geht man zu weltlichen Methoden. Jemand hat gesagt, das ist das Willow-Krieg-Syndrom. Holte die Leute irgendwie, ködere die Leute. Das größte Ziel ist einfach, Menschen in den Versammlungssaal zu bekommen. Das ist nicht das größte Ziel. Es ist nicht das größte Ziel, Menschen in den Versammlungssaal zu bekommen. Manchmal sagen wir Leuten, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Wenn wir mit Leuten Bibel lesen, ich lade die Leute nicht extra ein in die Versammlung, sondern ich möchte mit ihnen Bibel lesen. Und wenn sie dann extra fragen, natürlich, dann können sie gerne kommen, keine Frage. Aber ich bettle nicht, dass sie in die Versammlung kommen. Das viel, viel wichtiger ist mir, dass eine Beziehung zu diesem Menschen entsteht und dass wir regelmäßig die Bibel lesen und dass er zum Glauben kommt. Dann, wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann ist es keine Frage. Dann wollen wir natürlich, dass sie in die Versammlung kommen. Aber das ist nicht das höchste Ziel, das erste Ziel bei uns. Wir machen das so und wir haben damit eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt gerade einen Kontakt, eine Frau aus Moskau, die mit einem Deutschen verheiratet ist. Und die fängt jetzt an Bibel lesen. Und die ist ganz hungrig und sie will überall dabei sein. Ja gut, wenn sie von sich aus will, keine Frage. Und für sie ist es gut. Ihr Mann, der will nicht, aber mit dem möchte ich Bibel lesen. Er ist so ein bisschen, hält sich zurück. Aber ich habe mich jetzt schon einmal mit ihm persönlich getroffen und einmal in einem Bibelkreis, im evangelistischen Bibelkreis, haben wir Bibel gelesen und ich lade ihn nicht ein. Ich lade nicht ein zu kommen. Ich lade mich bei ihm ein. Ich sage, ich komme wieder zu dir Bibel lesen. Und ich möchte, das ist mein Gebet, dass ich ihn gewinne. Also, hier, ich bin jetzt vom Thema weggekommen. Lea macht einen Fehler, der Druck nach Frucht führt sie zu weltlichen Methoden. Das muss ein großer Schmerz gewesen sein für diese Frau. Jetzt hat sie den Mann schon mit zwei anderen Frauen zu teilen und jetzt kommt noch eine dritte, führt sie noch eine dritte ein. Jetzt muss sie sich den Mann mit drei anderen Frauen teilen. Das verbessert ihre Lage nicht. Diesmal betet sie offensichtlich auch nicht. Jedenfalls lesen wir nichts davon. Und die Namen der Kinder haben keinen Bezug zu Gott. Ist das nicht interessant? Vorher haben die Namen alle einen Bezug zu Gott. Aber der fünfte und der sechste von den Kindern haben keinen Bezug zu Gott. Die heißen Glück und so weiter. Zum Glück, Gad. Zum Glück. Und Zilpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn, also Zilpa gebiert den Glück und den Glückselig. Zu meiner Glückseligkeit, den Seligpreisen, werden mich die Töchter, und sie gab ihm den Namen Asa, Ashre Haish, Ashre Asher, also das ist Glückseligkeit, selig. Also nicht alles ist in Ordnung, was Leute tun, was Gläubige tun. Hier wandelt sie ganz nach dem Fleisch. Aber Gott lässt sie nicht los. Vers 14, Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim, das sind so eine Art Liebesäpfel, nussgroße Äpfel der Alraune, ein orientalisches Heilkraut, desinfizierend bei Verletzungen. Nach dem Aberglauben, Liebesäpfel sollen nach abergläubischer Auffassung die Fruchtbarkeit fördern, heißt es. Ah, denkt sich die Rahel, her mit dem Wundermittel. Bisschen abergläubisch auch noch, diese. Gib mir doch die Dudaim deines Sohnes. Und sie sagte zu ihr, ist es zu wenig, dass du meinen Mann genommen hast, dass du auch die Dudaim, die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen, für die Liebesäpfel deines Sohnes. Lea kauft sich in dieser Nacht ihren Mann, kauft sich den Mann. Und Jakob spielt mit. Er wird verschachert. Ja, das ist eigentlich ist es eine tragische Sache. Seine eheliche Pflicht wird zur Handelsware. Lea legt keinen Wert auf das Wunderkraut, aber sie betet, denn in Vers 17 lesen wir, Gott hört auf Lea. Es scheint, dass sie nochmal gebetet hat hier. Lea, also als Jakob am Abend vom Felle kam und so weiter. Und dann heißt es Vers 17, Gott hörte auf Lea und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob einen fünften Sohn. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn gegeben, dass ich meine Magd, meinem Mann gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Lohn, Issachar heißt Lohn. Ja, sie deutet es auf als ihr Verdienst, aber es war nicht ihr Verdienst, natürlich nicht. Der Herr hat Gebet erhört und sie meint jetzt, der Herr hat mich belohnt. Wofür denn, Lea? Wofür willst du belohnt werden? Der übernächste, Gott schenkt. Lea hofft immer noch, dass Jakob bei ihr einzieht. Und bei ihr wohnen wird Sebulon. Lea wurde wiederum schwanger und gebar Jakob den sechsten Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk gegeben. Ah, jetzt versteht sich, es ist kein Lohn, es ist nicht Belohnung auf Leistung, es ist ein Geschenk, wenn Gott ihr ein Kind gibt. Diesmal wird mein Mann bei mir wohnen. Denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie hat ihre Hoffnung nicht aufgegeben, den Mann doch noch zu gewinnen für sich. Sie gibt ihm den Namen Sebulon. Sebulon hat eine doppelte Bedeutung, das ist nicht ganz klar. Vom Hebräischen her gibt es scheinbar doppelte zwei Bedeutungen. Das eine heißt Erhebung, das andere heißt Wohnung. Wohnung oder Erhebung. Vielleicht eine Wohnung in erhöhter Stelle, kann auch sein. An erhöhtem Orte. Sebulon, Vers 21. Danach gab sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Und es scheint so, dass das die einzige Tochter ist. Wie wir später, wir hören nie mehr von irgendeiner anderen Tochter. Nur dann von Enkelkindern, aber nicht, dass sie werden Töchter genannt bei den Enkelkindern, aber nicht hier. Also es scheint, dass sie wirklich die einzige Tochter war. Aber Rahel darf auch wachsen. Rahel, wir wollen nicht zu negativ sein mit Rahel. Auch sie lernt zu beten, auch sie darf wachsen. Und Gott dachte an Rahel. Ob sie gebetet hat, steht jetzt nicht da. Ah doch, er hörte auf sie. Hier steht es, Gott hörte auf sie. Sie hat also wohl gebetet. Und er öffnete ihren Mutterleib und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, Gott hat meine Schmach weggenommen. Das klingt schon demütiger, oder? Nicht mehr, ich habe gekämpft und so weiter. Gott hat meine Schmach weggenommen. Gott zeigt ihr, dass sie auf Gott vertrauen muss und dass Gott sehr wohl Gebet erhören kann. Gott zeigt ihr, schau Rahel, ich bin nicht wie deine stummen Hausgötzen, die da im Regal, im Bücherregal stehen beim Labern. Ich bin ein lebendiger Gott, du kannst mir vertrauen. Und der Name heißt Josef. Josef. Josef, er möge hinzufügen. Josef hat auch Josef hat eine doppelte Bedeutung. Wegnehmen und hinzufügen. Und beides ist hier, wird hier, auf beides wird hier eingegangen. Gott hat meine Schmach weggenommen und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, Jahwe füge hinzu. Jahwe füge hinzu. Also Hinzufügung. Oder Gott fügt hinzu. Oder Gott nimmt weg. Jo, Josef, Jo, steckt das Wort Jahwe drinnen. Also Jo, die Kurzform für also Jo oder Ja. Ja. Für Jahwe und auch das Wort Josef als solches. Und später fügte Gott tatsächlich noch einen hinzu und er nahm weg auch. Er fügte Benjamin hinzu und nahm die Rahel weg. Später. Und später wird auch der Josef wieder weggenommen vom Vater. Aber die Rahel, interessant, die Rahel hat ihre Götzen nicht aufgegeben. Sie hat schon auf Jahwe vertraut, aber nicht völlig. Sie liebt die Götzen und sie meint, die Götzen seien schon sehr wichtig. Deshalb will sie ja dann stehlen oder hat sie sie gestohlen. Die Hausgötzen. Josef ist der große Lichtblick in dieser Familie. Wir werden ihn ja noch kennenlernen. Josef, ein feinfühliger Mensch, nicht nachtragend. Und man fragt sich, woher denn der Josef seinen guten Charakter bekommen hat. Denn die Umgebung war wirklich nicht ideal für den Josef. Aber dieser Josef lernt tatsächlich hier als Kind schon, Gott zu vertrauen. Klare, gerade Wege zu gehen. Der lernt, Verantwortung zu übernehmen. Der Josef. Verantwortung für die Brüder, für die Halbbrüder zu nehmen. Also hier lernen wir, dass man auch in schlechter Umgebung einen guten, dass auch in schlechter Umgebung ein guter Charakter wachsen kann. Man fragt sich wirklich, von wem er gelernt hat. Die Mutter Rahel hat ja noch eine Zeit gelebt, die ist dann gestorben. Schätzungsweise war er da schon über 10 Jahre alt. Höchstens 14, ja, 14. Na, etwa 14 Jahre alt. Denn er war ja so alt wie die Diener. Die waren ja gleich alt. Josef und die Diener sind etwa zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Und wir erfahren ja dann, Josef war 6 Jahre alt, als sie weggezogen sind. Und die Diener auch. Und später war dann die Diener 14 oder 13, als sie dann verführt wurde und geheiratet werden sollte. Dann war Josef auch 13 oder 14. Und daraufhin starb dann die Rahel, die Mutter. Also als er etwa 13, 14, 15 Jahre alt war höchstens, starb die Mutter. Also er hatte doch die Rahel, die Mutter, eine Zeit lang noch in seiner Kindheit. Vielleicht hat die Rahel einiges hinzugelernt durch dieses ganze lange Warten auf das Kind. Also wir wollen nicht zu negativ sein mit Rahel, aber der Anfang war nicht gut mit Rahel. Später wurde es besser mit Rahel, scheint es. Leas eigene Söhne interessanterweise geraten gar nicht. Die haben so ganz die Art von ihrem Großvater Laban. Und der Sohn Rahels wird das ganze Licht der Generation. So haben wir also jetzt die Geburtenfolge Ruben, Simeon, Levi, Juda, alle von der Lea. Den Dan und den Gad, auch von der, indirekt von der Lea, also von der Dan und Gad von der Rahel, Dan und Naphtali, danke. Dan und Naphtali von der Bilha, Gad und Asser von der Silpa. Und dann haben wir noch einmal von der Lea den Issachar und den Zebulon und die Dina, das Mädchen, und zum Schluss der Josef von der Rahel. Sind da jetzt noch Gedanken dazu und Beiträge und Fragen? Machen wir inzwischen weiter. Kapitel 31. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ja.
Dass Josef seinen guten Charakter hat, kannst du noch davon kommen, dass sein Vater sich in der Zeit umgekehrt hat oder gebeten hat. Und dass er noch klein war, er war ungefähr 10 Jahre alt. Und dass sein Vater dann so eine Wirkung und eine Prägung hatte. Und
ja. Als der Vater sich bekehrte, war er 6, oder? Ja, das ist wirklich ein Gedanke, dass er hier auch von seinem Vater dann doch sehr viel lernen konnte, weil Vater Jakob wird jetzt wirklich in die Zange genommen und lernt. Ja, stimmt. Wir waren jetzt im Vers, ich habe jetzt den Vers verloren. 25, danke. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um welche ich dir gedient habe, dass ich hinziehe, denn du kennst ja meinen Dienst, womit ich dir gedient habe. Und Laban sagt zu ihm, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen. Ich habe gemerkt, dass Jahwe mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sagte, bestimme mir deinen Lohn und ich will ihn geben. Da sagte er, also Jakob zu ihm, du weißt ja, wie ich dir gedient habe und was dein Vieh bei mir geworden ist. Denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich ausgebreitet zu einer Menge. Und Jahwe hat dich gesegnet, auf jedem meiner Tritte. Nun, wann soll ich auch für mein Haus schaffen? Und er sagte, was soll ich dir geben? Jakob sagte, du sollst mir gar nichts geben. Wenn du mir dieses tust, will ich wiederum deine Herde weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus absondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Und das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit wird für mich zeugen am morgenen Tage, wenn sie wegen meines Lohnes vor dich kommt, die Gerechtigkeit. Wenn sie vor dich kommt. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das sei gestohlen bei mir. Und Laban sagte, siehe, es geschehe nach deinem Worte. Und dann nimmt der Laban alle gestreiften und gefleckten weg, dann denkt er sich, na, dann gibt es keine mehr, oder? Laban geht jetzt 3 Tage reisen mit den einen Tieren weg, um den Jakob ja keine solche zurückzulassen. Dass dann keine solche geboren werden. Jakob nahm sich frische Stäbe von Weißpappel und Mandelbaum und Platane und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiße entblößte, das an den Stäben war, und er legte die Stäbe, die er geschält hat, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Herde zum Trinken kam, vor die Herde hin, und sie wurde brünstig, wenn sie zum Trinken kam. Und die Herde wurde brünstig vor den Stäben, und die Herde gebar gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Also, das ist ja eine interessante Methode. Er denkt sich, wenn die Tiere da diese gestreiften, diese Dinge anschauen, ja, diese Stäbe, dann werden sie solche Tiere tatsächlich gebären. Und es funktioniert noch dazu. Also, dieser unwissenschaftliche Trick funktioniert. Aber später erfahren wir, dass es nicht der Trick war von Jakob, sondern dass das wirklich die Gnade Gottes war. Das erkennt er dann ja auch, nachdem Gott sich dann ihm geoffenbart hat und ihm das gesagt hat. Also, Gott ist gnädig. Ja, eben, er dachte sich, wenn er die schält, dann sehen die was Weißes. Und wenn die was Weißes sehen, dann werden ihre Nachkommen auch irgendwie weiß und gestreift und so weiter. Wahrscheinlich so nach diesem Motto. Ein bisschen eigenartige Vererbungslehre.
Ich habe mal gehört, dass das irgendwie eine okkulte Sache im Orient gewesen ist.
Oder? Also ich weiß es nicht. Also wir erfahren dann, dass jedenfalls Gott in seiner Gnade segnet den Jakob, denn Gott hat es ja verheißen. Gott hat ja versprochen, dass er Jakob segnen wird. Und vergessen wir nicht, das Thema ist Segen. Und er kriegt Segen. Er lernt seine Lektion, er hat seine Probleme, aber Gott segnet ihn. Es ist bei uns auch so, oder? Gott segnet uns. Manche Sachen machen wir falsch und wir haben die Konsequenzen zu tragen, aber der Segen des Herrn ist dennoch da. Der Segen des Herrn, weil er gnädig ist, weil er auf Gebet hört. Und der Mann breitete sich sehr, sehr aus. Vers 43. Auch mir gefällt das, dieses sehr, sehr. Ist doch schön, oder? Der Mann breitete sich sehr, sehr aus. Und er bekam viele Herden und leibeigene Mägde und Knechte und Kamele und Esel. Und er hörte die Worte, Kapitel 31, er hörte die Worte der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehörte, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Angesicht Labans und siehe, es war nicht gegen ihn wie früher. Und jetzt spricht Jahwe zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter, zu deiner Verwandtschaft. Nicht die Mutti hat ihn zurückgeholt, Jahwe holt ihn zurück. Kehre zurück in das Land deiner Väter, zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin und ließ Rahel und Lea aufs Feld rufen zu seiner Herde. Und er sagte zu ihnen, ich sehe das Angesicht eures Vaters, dass es nicht gegen mich ist wie früher, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe und euer Vater hat mich betrogen und meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Übles zu tun. Wenn er so sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Herden Gesprenkelte. Und wenn er so sagte, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Herden Gestreifte. Und Gott hat das Vieh eures Vaters genommen und mir gegeben. Und es geschah zur Brunstzeit der Herde, da hob ich meine Augen auf und sah im Traume und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren Gestreifte, Gesprenkelt und getüpfelt. Und der himmlische Bote, der Engel Gottes, sagte im Traum zu mir, Jakob. Und ich sagte, hier bin ich. Und er sagte, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die die Herde bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und getüpfelt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Ich bin der El Betel, der Mächtige vom Hause des Mächtigen, der Gott von Bet-El. Wo du ein Denkmal gesalbt hast, wo du mir ein Gelübde getan hast. Übrigens, ein Denkmal salben heißt mit Öl bestreichen. Das Denkmal mit Öl bestrichen. Wo du mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Und Rahel, also Jakob zitierte hier also, was Gott zu ihm gesagt hatte. Und Rahel und Lea antworteten und sagten zu ihm, haben wir noch ein Teil und ein Erbe im Haus unseres Vaters? Sind wir nicht als Fremde von ihm geachtet worden? Denn er hat uns verkauft und hat auch unser Geld völlig verzehrt. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entrissen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Also man spürt hier die nicht gute Beziehung zwischen den Töchtern und den Labern. Gestörte Vaterbeziehung. Und die Kinder lernen von der Mama, von den Müttern und auch zum Teil auch von dem Vater, der vorher auch keine gute Beziehung zu seinem Vater gehabt hatte. Und die Kinder haben keine gute Beziehung zu ihrem Vater. Ausnahme? Josef. Jetzt waren sie sich einig. In Feindschaft gegen den Vater. Jetzt gibt es auch nichts mehr zu kämpfen, jetzt ist es geklärt mit der Nachkommenschaft. Habt ihr gemerkt, wie Gott sich zur Lea gestellt hat? Bei der ersten Runde kriegt Lea 4 und Rahel über die Nebenfrau 2. Bei der zweiten Runde kriegt Lea 6? Nein, 4 wieder über die, ja 5 eigentlich, ja, mit der Tochter. Aber was die Söhne betrifft, wieder 4 und die Rahel kriegt den einen und zum Schluss dann noch einen nach. Immer wieder das Doppelte. Wer bekommt das doppelte Teil? Was haben wir? Der Erstgeborene. Der Herr stellt sich zu Lea. Kriegt das doppelte Teil. Und wenn es sogar um die eigenen Kinder geht, die ganz eigenen Kinder, hat Lea 6 Söhne und Rahel 2. Dann hat Lea sogar dreimal so viel. Wie die Rahel. Weil er ja. Ja, er war der Liebling. Man fragt sich, warum er der Liebling war, ob nicht Jakob, möchte man nicht zu hart sein mit dem Jakob, mit Liebling, sondern es ist sicher nicht gut, das ist klar. Aber auf der anderen Seite verstehen wir den Jakob ein bisschen besser, denn der Erstgeborene von seiner ersten Frau heißt Ruben. Der hätte ja das Erstgeburtsrecht. Aber der hat sein Erstgeburtsrecht verscherzt, wie wir dann noch lesen werden, indem er das Bett des Vaters befleckt hat. Also der ist out. Wer ist der Nächste? Levi und Simeon? Die Mörder? Verbrecher? Nein. Der Nächste in der Reihe wäre Judah. Judah wird das Königtum bekommen. Aber das Erstgeburtsrecht bekommt der Erstgeborene der Rahel. Und das ist Josef. In seinem Denken schon. Das wird der Erstgeborene. Und den hat er dann, das hat er ihnen gezeigt, indem er dem Josef ein besonders schönes Kleid macht. Schönen Mantel macht. Also der Vater zeigt hier, wen er als Erstgeborenen einsetzt, sozusagen. Ja.
Und dann von Josef lesen wir, dass er eigenartig war, gehorsam lieb und so weiter. Kann es nicht passieren, dass er einfach das Herz des Vaters gewonnen hat? Natürlich, das Erste, was gesprochen wurde, will ich nicht damit
aufschreiben.
Aber das bleibt, die waren auch nur Menschen.
Ja.
Und wir wissen, dass er gehorsam ist. Er ja. Zieht an sich auch Liebe.
Ja, natürlich. Ja, doch. Doch. Das wollen wir nicht vergessen, ja. Stimmt. Kapitel 31 geht es dann so, dass also sie. Jakob ist gehorsam, oder? Er geht, ganz wie Gott gesagt hat, kehre zurück. Aber die Art und Weise, wie er geht, es ist schon wieder das Gleiche wie vorher. Er tut das Richtige, aber die Art und Weise, wie er das tut, das ist wirklich daneben. Wie wir sagen, das ist falsch. Das kann man nicht machen, einfach sich wegstehlen von dem Schwiegervater und so weiter. Und er bekommt seine Probleme wieder. Er flieht sozusagen. Ja. Geflohen ist er nach Mesopotamien von seinem Bruder, jetzt flieht er von seinem Schwiegervater. Da kann sich der Herr nicht dazu stellen, deshalb wird er zur Rede gestellt. Gott lässt es zu, dass Laban ihm nachjagt und ihm zur Rede stellt. Aber Gott lässt es nicht zu, dass Laban ihn kriegerisch jetzt so bekämpft und vielleicht sogar tötet. Das lässt Gott nicht zu. Also Laban war 3 Tage weg und er denkt sich, das ist die Chance, jetzt fliehen wir. Und er floh, Vers 21, geht über den Euphrat, Richtung Gilead. Und am 3. Tag erfährt es der Laban und dann jagt der Laban ihm nach und holt ihn nach einer Woche ein. Und bevor jetzt Laban mit seinen Knechten und all seinen Leuten jetzt kommt, bevor er das tut, erscheint Gott dem Laban, beziehungsweise spricht Gott zu Laban im Traume in der Nacht. Vers 24, Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traume der Nacht und sagte zu ihm, hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Das ist so eine Redensart, also das heißt, dass du ihm nichts Böses antust. Laban erreichte Jakob und Jakob hatte sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen und Laban schlug es auf mit seinen Brüdern auf dem Bergland Gilead. Laban sagte zu Jakob, was hast du getan, dass du mich hintergangen und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Nun, ja, Laban weiß auch eine starke Sprache zu führen. Wie Kriegsgefangene hat er sie nicht behandelt. Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen und mit Handpauken und mit Laute. Oh, ich hätte ein großes Fest gemacht. Wirklich, Laban? Wirklich? Und du hast mir nicht zugelassen, meine Söhne, meine Töchter zu küssen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es wäre in der Macht meiner Hand, euch Übles zu tun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir gesprochen und gesagt, hüte dich mit Jakob, weder Gutes noch Böses zu reden. Und nun, da du einmal weggegangen bist, weil du dich so sehr nach dem Hause deines Vaters sehntest, ich weiß nicht, ob er das ironisch meint, ich weiß es nicht, kommt fast so vor. Warum hast du meine Götter gestohlen? Was sind das für Götter, die man stehlen kann? Die sich nicht selber wehren können. Du hast meine Götter gestohlen. Das ist auch Humor, glaube ich. Das ist Gottes Humor. Kennt ihr die Geschichte ich glaube, es ist in Jesaja 46 oder so, wo ich glaube, in Jesaja 46 ist das, wo von den Götzen, ich kann nachschauen. Ja, die Götzen von Babylonien, die Götzen von Babel. Jesaja 46, Bel krümmt sich. Nebo, das sind die Götzen, also die werden hier aufgeführt. Bel krümmt sich, Nebo sinkt zusammen. Ihre Bilder sind dem Saumtiere und dem Lastvieh zuteil geworden. Eure Tragbilder sind aufgeladen. Eine Last für das ermüdete Vieh, also das arme Vieh. Jetzt muss sie die Götzen von Babel tragen. Sie sind zusammengesunken, haben sich gekrümmt, allzumal haben die Last nicht retten können und sie selbst sind in die Gefangenschaft gezogen. Jetzt sind diese Götter darunter gefallen offensichtlich. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr übrig seid vom Hause Israel, die ihr von Mutterleibe an aufgeladen und von Mutterschoß angetragen worden seid. Ich habe euch getragen und bis in euer Greisenalter bin ich der, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Das sieht man, die Götzen müssen getragen werden, aber das Volk Israel wird von Gott getragen. Gott hat seine Freude, das zu vergleichen, das gegenüberzustellen. Und hier auch hat meine Götter gestohlen. Die Hausgötzen, das waren so kleinere Gestalten, die man aufs Bücherregal oder sonst irgendwo hingestellt hat. Jetzt suche ich meinen Text, Moment. Hm. 31, danke. Ich verliere das immer wieder hier.
Hier gibt es ja noch
welche
Stellen.
Ja?
Jesaja? Ja, Jesaja 40. Wie wollt ihr denn Gott vergleichen? Vers 18.
Das ist wohl. Also, ja, vielen Dank.
Jeremia 10 ist auch.
Jeremia 10, ja. Wie heißt es dort?
Mit dem Holz.
Das eine wird ins Feuer geworfen, mit dem anderen macht er sich einen Gott. Ja. Also Gott hat seine Freude daran, hier zu zeigen, dass die nichtig sind, dass sie gar nichts sind, diese Götzen. Vers 31, da antwortete Jakob und sagte zu Laban, weil ich mich fürchtete, denn ich sagte mir, du möchtest mir etwa deine Töchter entreißen. Aber bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Oh, pass auf, was du sagst, Jakob. Wisst ihr, Gott ist schon sehr gnädig. Gott ist sehr gnädig. Wenn Gott jetzt gesagt hätte, also gut, Jakob, ich nehme dich beim Wort und die Rahel wäre aufgedeckt worden, was wäre dann aus seiner geliebten Frau geworden? Bei wem du meine Götter findest, der soll nicht leben. Vorschnelles Reden aus dem Munde. Später werden die Brüder, die Söhne von ihm das lernen. Seine Söhne haben es alle mitgehört, die waren alle dabei. Der Josef war 6 und die anderen waren älter. 6 bis 12 Jahre alt. Vorschnelles Reden mit dem Munde. Der soll nicht leben, erforsche vor unseren Brüdern, was bei mir ist und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Und Laban ging in das Zelt Jakobs, in das Zelt Leas, in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Er ging aus dem Zelt Leas und kam in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte die Teraphim, die Götzenbilder, genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts. Sie sagte zu ihrem Vater, mein Herr möge nicht zürnen, dass ich nicht vor dir aufstehen kann, denn es ergeht mir nach der Frauenweise. Und er durchsuchte alles und fand die Teraphim, die Götzenbilder, nicht. Nun, er hätte sich nicht im Traum gedacht, dass sie Rahel in ihrer Unreinheit auf den heiligen Götzen sitzt. Da, auf die Idee wäre er niemals gekommen. Rahel ist sehr fromm und nennt ihren Vater Herr. Sie sagt ihm, mein Herr, mein Herr. Und vorher haben wir gesehen, dass sie gar nicht gar keine gute Beziehung hat zu ihrem Vater. Sie heuchelt, sie lügt, sie stiehlt. Und Jakob, Vers 36, oh, jetzt, Jakob, da entbrannte Jakob und haderte mit Laban. Also jetzt bekommst du es zurück, Laban. Und Jakob antwortete und sagte zu Laban, was ist mein Vergehen? Und was ist meine Sünde, dass du mir hitzig nachgesetzt bist, da du all mein Gerät durchtastet hast? Was hast du gefunden von allem Gerät deines Hauses? Leg es hierher vor meine Brüder und deine Brüder. Sie mögen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Und die Witter deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tage oder gestohlen bei Nacht. Es war mir so, des Tages verzehrte mich die Hitze und der Frost des Nachts und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Herde und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks, die Furcht Isaaks, für mich gewesen wäre, gewiss, du würdest mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Selbstrechtfertigung, erste Klasse, oder? Alle Söhne haben mitgehorcht, alle Söhne. Alle 12 stehen da und sehen, aha, so macht man das. Später, wir lachen, aber es ist ja in unserem Leben oft auch so, oder? Die Kinder, die kriegen das mit, kriegen den Zorn mit. Später werden sie es auch so machen. Redliche Leute sind wir, oder? Redliche Leute. Wir haben noch nie jemanden betrogen, sagen sie da. Sie müssen alle noch durch die Schule Gottes kommen. Darf ein Vater so reagieren? Ein Vater von 12 Söhnen? Ein Vorbild? Es war ja nicht falsch, oder? Was er gesagt hat. War alles richtig. Aber es war nicht der, ist nicht der Weg. Laban antwortete und sagte zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter. Und jetzt kriegt sie der Jakob auch wieder zurück von Laban. Die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und die Herde ist meine Herde und alles, was du hast, ist mein. Aber meinen Töchtern, was könnte ich ihnen heute tun? Oder ihren Söhnen, die sie geboren haben. Und nun komm, lass uns einen Bund machen. Also wir schließen einen Bund, dann sind wir beide sicher. Du vor mir und ich vor dir. Wie Pichol und die anderen, wie Abimelech und die Philister. Mach mal einen Bund und schauen wir, dass wir uns nicht mehr sehen. Es ist eigentlich ein trauriges Ende, oder? Eine traurige Verabschiedung, so etwas. Kein Zeugnis für Gott vor einem Heiden, der letztlich immer noch seine Götzen anbietet. Jakob nahm einen Stein, richtete ihn auf als Denkmal. Jakob sagte zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Sie nahmen Steine und richteten einen Haufen und saßen dort und aßen dort auf dem Haufen. Und Laban nannte ihn Jega Sahaduta. Jakob nannte ihn Gal-Ed. Das heißt beide das Gleiche. Jega Sahaduta, also Haufe des Zeugnisses. Und Laban sagte, dieser Haufe sei heute ein Zeugnis zwischen mir und dir. Darum gab man ihm den Namen Gal-Ed, Haufe des Zeugnisses. Und Mizpah, weil er sagte, Jahwe sei Wächter zwischen mir und dir, wenn wir einer vor dem anderen verborgen sein werden. Also, ich versuche gerade eine andere Übersetzung hier. Gal-Ed. Der Herr wache zwischen dir und mir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Der Herr spähe nach zwischen mir und dir, so denn wir verborgen sind, jedermann weg von dem anderen. Mizpah heißt Warte oder Wachtturm. Der Herr sei der Wachtturm, sei der Wächter zwischen uns beiden. Also dieser Haufe ist jetzt ein Zeuge, ein Denkmal, dass weder ich, weder der eine über diesen Haufen zum anderen kommt, noch der andere über diesen Haufen zum anderen kommt, zum Bösen. Das heißt, dass keiner mehr in feindlicher Absicht diese Grenze überschreiten wird. Darum ging es. Also niemand soll in feindlicher Absicht irgendwie dem anderen was anhaben wollen. Tatsächlich war es so, dass sie sich überhaupt nicht mehr wiedergesehen haben. Es gab jedenfalls nach dem biblischen Bericht, gibt es kein Wiedersehen mehr zwischen Laban und seinen Töchtern und seinem Schwiegersohn. So endet ein trauriges Stück Geschichte im Leben Jakobs und im Leben Labans. Und hier lesen wir dann weiter. Jakob opferte ein Schlachtopfer, Vers 54, auf dem Bergland und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf dem Bergland. Er hat geopfert, aber er hat keinen Altar gebaut. Kein Altar, keine Anbetung Gottes. Ist auch nicht möglich in so einer Atmosphäre und mit so einer Verabschiedung. Ich denke, wir machen hier Pause.